freue mich, heute hier sein zu dürfen und euch alle zu sehen. Und ich wollte euch auch noch ganz kurz was erzählen, bevor ich anfange mit der Predigt. Einfach als kleines Zeugnis für uns als Gemeinde. Ich war vor ein paar Wochen mit meinem Schwiegervater hier und er war zum ersten Mal in der Gemeinde. Also der kannte das gar nicht, er war nur als Kind in der katholischen Messe. Und wisst ihr, was das Erste war, was er zu mir gesagt hat, als wir hier hochgekommen sind? Er hat mich angeguckt, als wir hier oben waren und meinte so, boah, toll, warum sind die hier alle so anders? Was ist mit denen? Die sind so freundlich und offen. Und das Letzte, was er zu mir gesagt hatte, war, es hat sich angefühlt wie ein Familientreffen. Und ich fand das so schön, ich wollte es einfach erzählen, auch als Zeugnis für unsere Gemeinde. Ich bin so dankbar für diesen Ort, ich bin dankbar für uns als Familie und dass wir hier zusammen wachsen und lernen können. Und natürlich auch für unseren Pastor und für alle, die hier mitarbeiten.
Ja. Das Mikro ganz etwas niedriger halten.
So besser?
Nee, die Hand niedriger und dann ist es näher an deinem Mund.
So besser?
Ja.
Ja? Okay, danke. Ja. Und bevor ich anfange, würde ich noch mal gerne ganz kurz beten, wenn das okay ist. Vater, ich danke dir für diesen Tag und dafür, dass du alles vorbereitet hast. Ich bete, dass du sprichst, dass du jedes Herz so berührst, wie jeder Mensch es hier braucht, und wir geben alles in deine Hände. Danke, dass du immer da bist, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben momentan die Predigtreihe Akkord. Heute ist dran die Leidensankündigung Jesu. Vor Jesu Auferstehung kommt das Leiden. Und die Bibelstelle, mit der wir uns heute unter anderem auseinandersetzen werden, ist einmal Matthäus 20, Verse 17 bis 23. Ich lese das einmal vor, ich habe hier die Schlachterübersetzung. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die 12 Jünger auf den Weg beiseite und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zu Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferstehen. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er sprach aber zu ihr: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm: Wir können es. Und er spricht zu ihnen: Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird dem zuteil, den es von meinem Vater bereitet. Jesus kündigt hier an, dass er leiden, sterben und auferstehen wird, dass er verspottet und gegeißelt wird und gekreuzigt. Und das hier ist die dritte Ankündigung. Bevor wir aber ein bisschen näher darauf eingehen, wollte ich euch gerne vorlesen und zeigen, wie die Jünger reagiert haben nach der ersten und zweiten Ankündigung. Und zwar einmal in Matthäus 16, Verse 22 bis 23, nachdem Jesus die erste Ankündigung gemacht hatte. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Die erste Reaktion kam von Petrus und war, dass ihm das nicht geschehen soll, und Jesus weist den Satan zurück. Nach der zweiten Ankündigung in Matthäus 17, Vers 23 steht: Und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden, und sie wurden sehr betrübt. Oder in Markus 9, 32: Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, boah, es scheint oder es ist einfach so, dass die Jünger überhaupt nicht verstehen können, was Jesus versucht, ihnen zu sagen. Ihnen fehlt Gottes Perspektive. Bei der dritten Ankündigung, die wir am Anfang gelesen haben, wollen Jakobus und Johannes sogar zur rechten und linken Seite Jesu sitzen, seiner Herrlichkeit. Wollen mit ihm herrschen. Es scheint, als ginge es hier irgendwie um Macht. Und Jesus möchte ihnen sagen, ihr wisst nicht, ihr habt keine Ahnung, worum ihr da bittet. Er fragt, ob sie das erdulden können, ob sie seinen Kelch trinken können und seine Taufe empfangen können, ob sie Anteil haben können an seinem Blut, an seinem Tod und seiner Auferstehung. Und ich glaube, was Jesus einfach versucht, hier zu sagen, ist, es gibt keine Herrlichkeit ohne Jesus. Das ist unser ultimatives Vorbild. Und es gibt so den Zeitpunkt, wo jeder Mensch irgendwann realisiert oder lernen muss, dass jeder, der sagt, dass das Leben leicht ist oder dass es mit Jesus keine Schwierigkeiten oder Probleme mehr gibt, kein Leid oder Kummer, der lügt. Weil der Platz in Jesu Herrlichkeit hat einen Preis. Und es gibt etliche Bibelstellen, die über unser Leiden als Nachfolger Jesu sprechen, aber auch darüber, wie Gott uns da durchträgt und tröstet. Und eigentlich ist dieses Prinzip total normal in der Welt. Wir zahlen für alles, was gut ist, irgendwie einen Preis, oder? Ja. Allein schon so ganz banale Dinge, wie wenn man Muskeln aufbauen möchte. Dafür muss man Sport machen, das ist nicht leicht. Oder wenn man einen guten Job haben möchte. Man muss studieren, Tests und Prüfungen machen, eine Ausbildung. In Freundschaften muss man investieren. Und wenn man eine gute Ehe haben will, muss man auch vorbringen. Und deswegen glaube ich, dass Leid und Herrlichkeit ganz eng miteinander verbunden sind. Und ich glaube auch, dass Leid und Frieden koexistieren können. Habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn es euch richtig schlecht geht oder ihr habt gerade einfach eine richtig schwere Zeit im Leben, und alles um euch herum geht den Bach runter und ihr wisst nicht, wo vorne und hinten ist. Aber Gottes Gegenwart ist so nah wie noch nie. Und ich glaube, dass das eigentlich auch voll der besondere Platz ist. So dieser Ort mit Jesus, mit dem Heiligen Geist alleine so in Schwierigkeiten und in Leid. Weil das ist etwas, das kann einem keiner nehmen. Das ist was richtig Besonderes. Und ich habe bei der Vorbereitung ziemlich viel über Leid nachgedacht und ehrlich gesagt war die Woche für mich auch echt hart. Ich bin Krankenschwester und bei uns ist richtig viel Schlimmes passiert, auf Station, generell im Haus. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob Gott Leid immer als negativ labelt oder ansieht. Weil ich meine, klar, für uns ist die akute Situation immer schwer und schlimm. Wir fühlen all den Schmerz und allein mit unseren Emotionen. Aber Gott sieht ja das große Ganze. Vielleicht denken wir manchmal, Gott will uns bestrafen oder meint es nicht gut mit uns, aber eigentlich ist es ganz anders. Weil er halt schon sehen kann, was daraus resultiert, so wie Jesus wusste, was nach seinem Leid geschehen würde. Er wusste, dass er die Welt retten wird. Und warum er es tut. Und auch im Alten Testament wurde es ja auch immer wieder prophezeit. Und es stand von Anbeginn der Zeit fest. Ich glaube, wir denken halt eben auch oft menschlich und nicht göttlich, so wie Petrus nach der ersten Ankündigung. Und wenn es uns schlecht geht, dann kommt der Teufel ganz schnell und gibt uns diese weltliche Perspektive. Und auch wenn ich so über meine Hürden und schweren Zeiten nachdenke, muss ich, auch wenn ich wirklich niemals gedacht hätte, dass ich das mal sagen kann, aber muss ich sagen, ich bin richtig dankbar für alles, was ich durchgemacht habe. Weil es mich geformt hat, es hat mich verändert, es hat mich weitergebracht und es hat mich empathischer gemacht für das Leiden anderer Menschen. Ich kann bestimmte Dinge heute so sehen, wie ich sie sehe, weil ich ein paar Sachen durchmache. Glaubt mir, in diesen Zeiten habe ich auch zu Gott geschrien und nicht verstanden, was das soll. Ja. Also ich weiß nicht, ob das für euch Sinn macht, aber ich glaube, dass Leiden mit Gott was Produktives ist. Und außerdem laut der Bibel auch etwas, wofür wir dankbar sein können. In Römer 5, Verse 3 bis 4 steht: Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Also ich glaube, auch wenn man das mittendrin nicht immer versteht, darf man darauf vertrauen, dass Gott es immer gut mit uns meint. In Römer 8, 28 steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat.
Halleluja!
Und wisst ihr, das ist etwas, darauf berufe ich mich auch vor Gott. Immer, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas Blödes oder ich weiß es nicht, dann stelle ich mich hin und sage, Gott, das muss mir jetzt zum Guten dienen. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst, aber du bist Gott, ich gebe das ab. Und oft kann ich dann im Nachhinein auch erkennen, wozu das gut war. Und ich glaube, die Dinge, die ich jetzt nicht verstehe, werde ich spätestens verstehen, wenn ich im Himmel bin.
Amen.
Und auch mein Gebet für andere hat sich dadurch verändert. Kennt ihr das, wenn Leute zu euch kommen und halt erzählen, was sie gerade durchmachen? Mein erster Impuls ist dann immer direkt zu beten, Gott, mach, dass das Leid aufhört, nimm es von ihnen, bis Gott mich einmal gestoppt hat und ich dann so innerlich diese Frage hatte, was, wenn das gar nicht Gottes Wille ist? Und dann musste ich kurz innehalten und habe gedacht, okay Gott, wie willst du, dass ich jetzt für diese Situation bete? Was ist dein Wille? Und ganz oft wird das dann so, dass ich anfing, statt zu beten, mach einfach, dass alles Leid aufhört. Ich eher so gebetet habe wie, Herr, ich weiß, du hast ein Ziel in dieser Situation. Ich bete für Durchbruch im Herzen. Ich bete für Kraft, für Stärke, für Weisheit. Und ich weiß, dass das, was kommt, gut sein wird, weil du Gott bist. Wir Menschen sind in Krisen und im Leid immer so überwältigt von unseren Emotionen. Aber das Gute ist, Gott ist es nicht. Und ich glaube, deswegen beten wir halt manchmal einfach aus unserem Willen, statt ihn zu fragen. So wie Jesus im Garten ja auch gebetet hat, im Garten Gethsemane. Für ihn war das auch nicht leicht. In Matthäus 26, Vers 39 steht, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ist es nicht also manchmal besser, durch Leid zu gehen und daraus dann Wachstum und Durchbruch zu erfahren, statt zu bekommen, was wir in diesem Moment wollen, kurz glücklich zu sein? So wie Jesus alles ertrug, damit wir gerettet sein können. Vielleicht ist Gott unser Herz, unser Charakter und unser Wachstum ja einfach wichtiger. Und ich hatte letztens eine Situation auf der Arbeit im Nachtdienst, wo ich was verstanden habe. Ich glaube, Eltern mit Kindern können das auch gut nachvollziehen, aber da ich noch keine Kinder habe, war das der Moment, wo ich es begriffen habe. Ich hatte Nachtdienst und ich hatte einen Patienten, der aus verschiedenen Gründen im Delir war. Bedeutet, er wusste nicht mehr, wo er war total verwirrt, er hatte Halluzinationen und war ziemlich schwierig zu handeln. Und damit ihm nichts passiert und er sich nicht verletzt, musste ich ihn mit dem Bett zu mir nach vorne an den Stützpunkt fahren, damit ich ihn halt beobachten konnte und die Bettgitter hochmachen. Und dieser Patient war so sauer, der hat mich beschimpft, der hat gesagt, du bist so böse, warum meinst du es nicht gut mit mir, ich will weg und etliche andere Sachen. Aber ich stand da und hatte so einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, ist das mit uns für dich manchmal auch so? Dass du da stehst und du siehst die ganze Situation und du weißt, dass das nicht gut für uns ist und du hältst unser Schreien und unsere Beleidigung und unsere Wut aus. Weil hätte ich getan, was der Patient wollte, dann hätte er sich verletzt. Das wäre nicht gut ausgegangen. Ich habe das ja aus Liebe getan. Und wisst ihr, das alles bedeutet aber nicht, dass wir Leid klein reden sollen. Manche Dinge sind schlimm. Schmerz ist echt, zu leiden ist schlimm und Angst zu haben ist total real.
Ja.
Und auch Jesus hatte Angst. Lukas 22, Vers 44. Und er war im ringenden Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Dieses Phänomen, dass man Blut schwitzt aus Stress, aus emotionalem Stress und Angst, das gibt es wirklich. Wir haben einen Gott, der für uns gelitten hat, der uns gleich wurde, auch in allen Versuchungen. Hebräer 2, Vers 17 bis 18. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Oder Hebräer 4, 15. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns wird er nie gesündigt. Wir haben einen Gott, der sogar Narben davon trägt. Und auch da hatte ich, ich weiß, ich erzähle immer noch Geschichten aus dem Krankenhaus, aber da verbringe ich, glaube ich, fast die meiste Zeit. Auch da hatte ich ein Gespräch, das mich richtig zum Nachdenken gebracht hat. Ich hatte eine Patientin, und eigentlich habe ich nur das Bett daneben sauber gemacht und habe von meinem Herzen gebetet, Gott, wie kann ich diese Frau segnen? Irgendwie will ich gern von dir erzählen. Wir kamen ins Gespräch darüber, dass ich groß bin und ihre nicht auch. Und dann meinte ich mir, ja, Gott macht halt keine Fehler, ne? Gott macht Menschen groß und klein und das ist dann gut so. Und dann meinte sie, ja, stimmt, unser Gott macht keine Fehler. Und dann kam ins Gespräch, sie war Christ. Und im Endeffekt konnte ich viel von ihr mitnehmen und nicht sie von mir. Sie hat mir von ihren Schwierigkeiten erzählt und von schweren Zeiten und von Verletzungen, die ihr zugefügt wurden, emotionalen Verletzungen. Und sie meinte zu mir, weißt du, das ist diese Wunden, die mir zugefügt wurden, die hat Gott geheilt. Und die Narben sind geblieben, aber sie tun nicht mehr weh. Aber kennt ihr das Phänomen von Phantomschmerzen? Manchmal, wenn man richtig tiefe, große Narben hat oder auch wenn Gliedmaßen abgenommen werden müssen, dann hat man Phantomschmerzen. Und dann muss man sich manchmal daran erinnern, dass gewisse Dinge schon verheilt sind. Also ich glaube, das ist ein Prozess. Und je öfter wir das machen, umso besser werden wir darin. Unser Gott versteht jedes Leid. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass wir gewisse Prozesse, die Gott uns gibt, annehmen, statt uns zu wehren. Und ihr wisst, keine Träne bleibt ungesehen. Und bei Gott ist auch kein Detail verschwendet. Ich hatte einmal so einen kleinen Offenbarungsmoment. Das klingt total banal, ich weiß, aber ich saß im Auto, mein Mann hat mich zur Arbeit gefahren. Und wir standen an der Ampel und ich habe einfach aus dem Fenster geguckt und da war ein Baum, da waren viele Bäume. Und da war ein kleiner Ast abgebrochen. Und mich hat in dem Moment so eine Ehrfurcht ergriffen, mir kamen schon die Tränen, weil ich verstanden habe, durch diesen kleinen abgebrochenen Ast, Gott weiß das. Gott weiß, dass hier in Deutschland, hier wo ich gerade stehe, an diesem Baum dieser kleine Ast abgebrochen ist. Wie viel mehr weiß er, was auch in mir, in meinem Herzen, in meinem Leben vorgeht. Er kennt alles. Ich kann nichts von ihm verstecken. Er kennt mich besser als ich selber. Und ich glaube, bei Gott ist einfach, es gibt kein Detail, egal wie unwichtig uns das auch manchmal vorkommt oder anderen Menschen, er sieht alles. In Römer 8, Vers 18 steht, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und außerdem, das Licht leuchtet in der Dunkelheit.
Amen.
In der Bibel sehen wir das auch immer wieder, egal ob bei Josef und seinen Brüdern, bei Hiob, bei Paulus, bei Ruth, alle sind durch Leid und schwere Zeiten gegangen. Nur so nebenbei, ich finde, in schweren Zeiten merkt man, wer wirklich für einen da ist und was wirklich wichtig ist. Was ich auch lernen durfte, ist, dass wir Leid an Gott abgeben können. So wie Jesus auch gebetet hat, dein Wille geschehe. Auch wenn wir manchmal das komplette Gegenteil fühlen. Die Kontrolle abzugeben ist Freiheit. Meine Mama hat mir was beigebracht, was ich von ihrer Oma gelernt hatte. Und zwar hatte meine Großmutter 12 Kinder. Und 12 Kinder bedeuten viele Sorgen, wurde mir so gesagt. Und sie konnte nachts immer ruhig schlafen. Und als meine Mutter dann selber uns hatte, ist sie zu meiner Oma gegangen und meinte, wie hast du das gemacht? Wir waren 12, wir haben so viel Blödsinn gemacht. Wir waren nachts draußen, du weißt gar nicht, was wir alles gemacht haben. Meine Oma hat gesagt, naja, ich habe abends gebetet, ich habe das dem Herrn abgegeben und hatte Frieden, fertig. Das klingt so einfach, aber das ist richtig kraftvoll. Und meine Mama hat dasselbe getan. Und ich durfte lernen, mit Stress, kein Problem, egal was, ich mache das auch so. Wenn du Gott etwas abgibst, dann bekommst du was zurück. Du musst dein Leben verlieren, um es zu gewinnen. Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich glaube, das ist ein geistliches Prinzip. Wenn du Gott abgibst, was dich belastet, dann kannst du Freiheit und Frieden empfangen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Durchbruch erst auch dann kam, wenn ich kapituliert habe. Außerdem durfte ich lernen, dass es nichts bringt, sein Leid zu vergleichen. Es ist manchmal so einfach zu sagen, oh, mir geht es so schlecht, ich habe gerade das und das und Person XY geht es richtig gut. Aber du bist du, du bist einzigartig, du hast einen einzigartigen Weg mit Gott und Gott hat einen einzigartigen Plan für dich. Außerdem sieht man die Kämpfe der Menschen von außen oft gar nicht. Manchmal denkt man, oh, der geht so gut, es läuft alles, aber die Person liegt abends im Bett und weint vor Kummer. Man weiß es nicht, nur Gott kann im Herzen schauen. Noch eine Sache. Es ist immer leicht, im Leid die negativen Dinge zu sehen. Diese weltliche Perspektive zu haben. Der Teufel kommt und zieht dich runter und erzählt dir, wie schlimm alles ist. Aber ich glaube, dadurch verpassen wir auch voll oft Gottes Wirken in den kleinen Dingen. Und ich glaube, wir müssen Gott preisen durch jeden Sturm. Und auch wenn es schwer ist, auf das Gute bedacht sein. In Philipper 4, Vers 8 steht: Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und das gilt auch für Zeiten, wo alles total schwierig und nicht gut scheint. Es ist wie bei einem Akkord, bei dem gleichzeitigen Erklingen von Tönen. Es sind die hellen und dunklen Töne, die eine perfekte Melodie formen. Oder wie bei Bildern, die hellen und dunklen Farben, die ein tiefgründiges Gemälde bilden. Wie in jeder Geschichte und jedem Märchen. Es gibt immer Schwierigkeiten und ein Happy End. Und wisst ihr was? Unser Happy End ist sicher.
Amen. Amen. Come on.
Wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir diese Erde verlassen.
Yes. Come on.
Und ich glaube, das habe ich bis jetzt in jeder Predigt gesagt, aber keiner kann besser trösten als Gott.
Yes.
Er hat Jesus sogar seine Engel gesandt, um zu trösten. Und das tut er für uns auch. Der Weg zur Herrlichkeit führt durch Leid. C.S. Lewis hat mal gesagt, ich übersetze das ins Deutsche, das Leben mit Gott bedeutet nicht, dass du immun bist für Schwierigkeiten, sondern dass du Frieden haben wirst mit Schwierigkeiten.
Wow.
Leben ohne Leid geht nicht. Aber ich glaube, wir sollten keine Angst davor haben, zu leiden. Aber ich glaube, als mündige Christen sollten wir ein Bewusstsein dafür haben. Und das bedeutet nicht, durch die Welt zu gehen und in allem irgendwie die schlimmsten Sachen zu sehen, sondern ich glaube, es bedeutet, vorbereitet zu sein. Weil wenn wir durchs Leben gehen und denken, ja, ich bin Christ, ich habe Jesus, mir wird nie was Schlimmes passieren und dann passiert irgendwas, dann haut es uns um. Aber wenn wir durchs Leben laufen und wissen, egal was mir passiert, auch wenn im Tiefen kommen, wenn Schwierigkeiten können, ich habe Gott an meiner Seite, ich weiß, es wird mir zum Besten dienen und ich muss keine Angst haben, dann verändert das alles. Dann können wir auch viel besser reagieren, wenn was Schlimmes passiert oder wenn schwere Zeiten kommen. Und das Beste, was wir generell tun können, ist, in die Arme von Jesus zu laufen und ihn immer tiefer kennenzulernen und sensibel zu sein für sein Sprechen. Lass uns nicht Gottes Herrlichkeit verpassen, weil wir den leichten Weg wählen oder bequem sein wollen. Es kann sowieso niemand verhindern, was Gott seit Anbeginn der Zeit für uns, für dich ganz persönlich vorbereitet hat. Und vielleicht bist du heute hier, vielleicht auch zum ersten Mal, und du bist total erdrückt von Leid oder dich belasten gerade Dinge oder die Sachen sind schwer. Dann will ich dir sagen, du bist nicht alleine. Ich bin mir sicher, wenn du hier ein paar Leute einfach fragst und Gespräche führst, wirst du feststellen, das geht uns allen so. Und ich würde gerne was mit euch machen. Ich würde euch einmal bitten, alle aufzustehen. Wir sind nämlich eine Familie und wir sind füreinander da. Wir beten füreinander. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, gehörst du auch dazu. Ich würde euch bitten, dass ihr einander die Hände gebt. Wir werden jetzt füreinander beten, ihr könnt mir gerne nachsprechen. Vater, ich danke dir für die Person rechts und links an meiner Hand.
Vater, ich danke dir für die Person rechts und links an meiner Hand.
Ich komme vor deinen Thron und bete.
Ich komme vor deinen Thron und bete.
Dass du diesen Menschen Kraft und Stärke gibst.
Dass du diesen Menschen Kraft und Stärke gibst.
Du kennst ihre Herzen und Lasten.
Du kennst ihre Herzen und Lasten.
Ich segne sie und bete.
Ich segne sie und bete.
Dass du sie füllst mit Weisheit.
Dass du sie füllst mit Weisheit.
Und deiner Vision für ihre aktuelle Lage.
Deine Vision für ihre aktuelle Lage.
Ich bete für Durchbruch. Und dass dein Friede sie trägt.
In Jesu Namen.
Amen.
Amen.
Vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal wiederkommen. Und wenn du dich noch nie aktiv dafür entschieden hast, das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, anzunehmen, dann ist heute dein Tag. Ich sag dir ganz ehrlich, es bringt nichts zu warten. Erspar dir dieses Leid. Weil er liebt dich, er sieht dich, er hat dich wundervoll und einzigartig erschaffen. Und wenn du dich heute entscheiden möchtest, dann bete dieses Gebet eines Kindes mit uns allen zusammen an. Lieber Vater im Himmel.
Lieber Vater im Himmel.
Ich komme jetzt zu dir.
Ich komme jetzt zu dir.
Vergib mir meine Schuld.
Vergib mir meine Schuld.
Herr Jesus.
Du bist für mich gestorben und auferstanden.
Ich wähle dich heute. Als mein Retter und Herr. Dir will ich gehören.
Dir will ich folgen.
Amen.